Ja, das Thema Hoffnung, darum soll es gehen, ist ja auch der Titel des diesjährigen Bibelprojektes. Und tatsächlich haben wir diesen Titel bewusst genommen, weil wir uns auch so umgeschaut haben in der Gesellschaft, was sind so Themen, die irgendwie dran sind. Und dann ist doch deutlich geworden, dass ja Hoffnung überall irgendwie so ein bisschen aufgeploppt ist. Und das macht ja auch Sinn jetzt für unsere Gesellschaft, die gerade in einer Phase ist, wo so alte Sicherheiten wegbrechen. Die Älteren unter uns, die erinnern sich vielleicht noch an den damaligen Arbeitsminister, der mit voller Überzeugung gesagt hat, die Renten sind sicher. Ne? Und heute, damals klang das irgendwie plausibel, heute denkt man, naja, eben nicht mehr so. Die ganze Frage nach, wie viele Menschen unser Sozialsystem auffangen kann. Inflation, wirtschaftliche Unsicherheiten. Dann, wie wir es gerade auch mit diesem Zeugnis über die Ukraine gehört haben, so diese friedliche, demokratische Weltordnung, an die wir uns im Westen so gewöhnt haben und von der wir so dachten, das ist so ganz normal. Das ist der gesunde Menschenverstand, der muss halt da landen irgendwie. Da merken wir, oh, das ist doch irgendwie gar nicht so ganz sicher und es ist umkämpft. Und dann die Ängste der nächsten Generation, ökologische Art und viele, die vielleicht wirklich denken, wir könnten die letzte Generation sein. Und alles Themen und sagen, wir brauchen Hoffnung. Und das ist ja die Frage, was sagt die Bibel dazu, was sagt die Kirche dazu? Und eigentlich müsste man nachdenken, Mensch, Hoffnung, da sind wir so im Kerngebiet, in der Spezialität der Kirche. Selbst wenn man sich nicht so gut auskennt in der Bibel, hat man vielleicht schon von dem Dreiklang gehört im Neuen Testament. Ne, da ist Glaube, da ist Hoffnung, da ist Liebe. Da muss man denken, Mensch, mit Hoffnung müssen wir uns doch eigentlich auskennen. Wenn man mal so guckt, auch in die Geschichte so der Lukas-Gemeinde und unser Gemeindeleben, wenn man so in der westlichen Kirche sich umschaut, da geht's viel um Glaube und um Jesus, da geht's viel um Liebe, aber geht's tatsächlich nicht so oft um Hoffnung. In der Bibel ganz zentral, bei uns nicht so, und das möchte ich heute ändern. Und wir werden uns ein bisschen zusammen drüber nachdenken. Erstmal, was ist das biblische Verständnis von Hoffnung, warum haben wir die Hoffnung verloren in der Gesellschaft, auch in der Gemeinde, wie können wir Hoffnung wiedergewinnen und dann die Frage, wie hängt das alles so zusammen, wie funktioniert biblische Hoffnung im Zusammenspiel von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Fangen wir mal am Anfang an, das Wort Hoffnung, und da entstehen schon die ersten Probleme, weil wir im Deutschen das Wort Hoffnung eben gerade dann benutzen, wenn Dinge nicht sicher sind. Ne? Ich habe morgen was vor irgendwie draußen und ich hoffe, dass das Wetter gut wird und ein bisschen wärmer vielleicht, aber sicher kann ich nicht sein. Ne? Viele von euch sitzen hier und sagen, ich hoffe, dass ich mit 30 glücklich verheiratet bin, aber genau weiß ich halt nicht, sicher kann ich nicht sein. Na, viele Eltern von uns, die hoffen, dass ihre Kinder immer weise, kluge Entscheidungen treffen werden, aber sicher sind wir da natürlich nicht. Die Wörter im Alten und Neuen Testament, die Hoffnung beschreiben, meinen was total anderes. Und zwar geht das, wenn man das zusammenfasst, kann man das am besten so übersetzen, Hoffnung beschreibt eine ganz konkrete, gespannte Erwartung der Zukunft, die Standfestigkeit im Heute bewirkt. Okay? Hoffnung ist etwas, ich bin sicher über etwas, ganz konkret in der Zukunft, und weil ich weiß, ganz sicher weiß, dass es kommt, verändert das mein Heute, besonders im Sinne von Standhaftigkeit. Ich möchte das an einem Beispiel erklären. Stellt euch vor, ihr kriegt Besuch von einer geliebten Person und die kommt mit dem Zug zum Berliner Hauptbahnhof. Und ihr könnt kaum erwarten, diese geliebte Person in eure Arme zu schließen. Nachdem, wie wir Hoffnung verstehen, im Deutschen wäre das ungefähr so, dass vor 3 Monaten euch diese Person gemailt hat oder angerufen und gesagt, am Samstag, den so und so viel komme ich abends irgendwann am Bahnhof an. Und seitdem habt ihr nichts mehr von der Person gehört. Und ihr steht da am Bahnhof und der Zug kommt und der nächste Zug kommt und der nächste und die Person kommt nicht. Und du denkst, was hat die Person denn gesagt? Naja, ich komme wahrscheinlich an dem Samstagabend irgendwann in Berlin an. Vielleicht. Und dann stehst du auf dem Bahnhof und denkst, Mensch, wie lange soll ich jetzt noch warten? Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann nicht bis zum Schluss wartet, bis zum allerletzten Zug, ist groß, aber man denkt, naja, so genau war das ja nicht, war ein bisschen so eine unklare Absprache. Die biblische Hoffnung funktioniert folgendermaßen. Diese Person ist in einem ganz bestimmten Zug und hat euch eine SMS geschrieben und gesagt, ich sitze in diesem Zug. Und dann schreibt sie euch, was weiß ich, Viertelstunde vor eigentlicher Ankunft, oh, wir sitzen hier in Spandau fest und keine Ahnung, wie lange das dauern kann. Aber du weißt ganz genau, diese Person sitzt in diesem Zug. Die Person ist vertrauenswürdig, die SMS glaubt dir, was da steht und sagt, okay, dann warte ich. Und dann dauert das eine Stunde und zwei und keine Ahnung, kommt nicht raus, in Spandau sitzt in diesem Zug, aber was machst du? Du wartest am Bahnhof voller Gewissheit. Warum? Weil du weißt, irgendwann kommt dieser dämliche Zug an und ich kann diese Person in meine Arme schließen. Genauso ist das Verständnis von Hoffnung in der Bibel. Hebräer 11, Vers 1 steht, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir sind so überzeugt von dem, was da kommt. Wir vertrauen auf dem, was diese Person uns gesagt hat, dass wir auf alle Fälle warten, bis es kommt. Römer 8, Vers 25 drückt es folgendermaßen aus. Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir aber unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Das ist so die Haltung biblischer Hoffnung. Ups. Ich möchte euch gleich eine Mini-Predigt über Hoffnung zeigen, und zwar aus Herr der Ringe. Zwei Hauptdarsteller dieser Geschichte sind in einer ausweglosen Situation. Einer von Sam macht eine ganz kurze Mini-Predigt über Hoffnung. Die hören wir uns kurz an und dann gehen wir die nach und nach durch. Nur zur Erinnerung, der Autor Tolkien war Christ. Wenn man sich anguckt, diese ganze Geschichten Herr der Ringe sind durchzogen von christlichen Werten, auch von einem christlichen Weltbild. Und das kommt auch in dieser Szene wunderbar durch. Hört's euch an, schaut's euch an und dann gehen wir das nach und nach durch.
Das ist alles falsch. Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein, an diesem Ort. Aber wir sind hier. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo. In denen, die wirklich wichtig waren. Voller Dunkelheit und Gefahren waren sie. Manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen. Und wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt wieder so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vorüber. Dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem im Gedächtnis bleiben. Die irgendwas zu bedeuten hatten. Selbst wenn man noch zu klein war, um sie zu verstehen. Aber ich glaube, Herr Frodo, ich verstehe jetzt. Ich weiß jetzt. Die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit, umzukehren, nur taten sie es nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben.
Woran sollen wir glauben, Sam?
Es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Los, komm!
Soweit. Die nächste Folge ist auch großartig, alle, die es kennen. Ich weiß. Warum wir die Hoffnung verloren haben. 4 Punkte aus diesem Abschnitt. 4 Dinge, die wir in Berlin, die wir in Deutschland verloren haben. Erstens natürlich die Frage, wann brauchen wir eigentlich Hoffnung? Also richtig real. Natürlich in Notzeiten. Und wie Sam das hier beschreibt, finde ich großartig. Er sagt es so, es ist alles falsch. Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein, an diesem Ort, aber wir sind hier. Ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, dass du in irgendeiner Situation gefangen bist, vielleicht in der Partnerschaft, vielleicht mit deinen Kindern, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht aber auch ganz persönlich, du einfach in Situation bist und du dich echt fragst, wie bin ich hier eigentlich gelandet? Wie kann das sein, dass ich in dieser Situation feststecke, in dieser Beziehung, in dieser Konstellation, wie auch immer, und diese Situation so auswegslos ist? Wie kann das sein, dass meine alten schlechten Gewohnheiten wieder so viel Macht über mich bekommen haben und ich Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun will? Wie kann das sein, dass ich mich so elend, so allein, so überfordert fühle? Ich weiß es nicht. Eigentlich sollte ich nicht hier sein, aber ich bin hier. Das sind die Situationen, wo man echte Hoffnung braucht. Aber für viele von uns sind das nur kurze Tiefpunkte und dann geht das Leben weiter. Noch leben wir ja in Frieden und Demokratie, noch kommen die meisten von uns finanziell gut über die Runden, noch gibt es Frühling und wir genießen die Natur. Und wenn es aber uns nicht gut geht, wenn die Situation sich nicht ändert, dann müssen wir uns auch nicht wirklich damit beschäftigen, weil wir unendlich viele Möglichkeiten haben, uns abzulenken. Diese Unruhe, diesen Schmerz irgendwie abzulindern. Wir haben Netflix, wir haben TikTok. Wir können uns in die nächste Affäre stürzen, entweder real oder online. Das nächste Projekt auf der Arbeit wartet oder wir buchen schnell unseren nächsten Urlaub. Wir kicken uns raus irgendwie aus dieser Notsituation. Hoffnung brauchen wir tatsächlich nur, biblische Hoffnung brauchen wir tatsächlich nur, wenn wir uns trauen, der Realität wirklich ins Auge zu schauen. Und das tun noch die wenigsten in unserer Kultur. Zweitens, was haben wir noch verloren in unserer Gesellschaft? Wir haben die große Geschichte verloren. Sam sagt das folgendermaßen, das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo, in denen, die wirklich wichtig waren. Das waren die Geschichten, die einem im Gedächtnis bleiben, selbst wenn man noch zu klein war, um sie zu verstehen. Philosoph hat die Zeit, in der wir leben, manchmal als postmodern beschrieben, manchmal anders, ist egal, hat sie beschrieben als das Ende der großen Erzählung. Und was damit meinte, dass nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen diese prägenden großen Religionen und Ideologien, die quasi den Menschen Sinn und Bedeutung gegeben haben, dass die nicht mehr ziehen. Und damit meinte, das Christentum zieht nicht mehr so richtig. Auch diese Geschichten der Aufklärung und des Humanismus, sei es im Sinne vom Kapitalismus, im Sinne von Sozialismus, die haben ihre Kraft verloren. Das ist nicht mehr das, woher die Menschen Sinn und Bedeutung erhalten. Und stattdessen beobachtet man seit Jahrzehnten so einen Rückzug ins Private. Jeder und jede von uns bastelt sich seine kleine Geschichte, die dann irgendwie Sinn und Bedeutung vermitteln soll. Anders ausgedrückt, unsere Geschichten sind zu klein geworden. Warum? Weil sie sich letztlich nur um uns selber drehen. Vielleicht maximal noch um meine Freunde, um meine Familie. Unsere Geschichten, wenn wir ehrlich sind, drehen sich doch hauptsächlich um unser Wohlergehen, unseren Erfolg, unsere Bequemlichkeit, unsere materielle Sicherheit, unsere sexuelle Orientierung oder sexuelle Identität. dieser Individualismus hat sich immer weiter zugespitzt und er raubt uns letztlich eine Motivation, nicht nur eine Motivation, sondern überhaupt die Möglichkeit einer Vision eines guten, sinnvollen Lebens, einer größeren, bedeutungsvollen Geschichte. Und weil uns diese große Geschichte fehlt, haben wir drittens verloren, dass sich ein Kampf im Leben lohnen kann. Sam sagt, die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit umzukehren, nur taten sie es nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. Hoffnung bedeutet, dass man nicht aufgibt, dass man kämpft. Warum? Weil man etwas hat, wofür es sich zu kämpfen lohnt, weil man etwas hat, für das es sich zu leben und zu sterben lohnt. Aber wir, unsere Gesellschaft, wir wollen nicht kämpfen. Wir wollen das Leben genießen. Wir wollen es jetzt und hier genießen. Und das Problem ist, wir sind so von der Werbung, wir sind so von der Selbsthilfeliteratur, wir sind auch so von so leichten christlichen Versprechungen bombardiert, dass wenn wir sagen, Mensch, wenn du die Technik anwendest und die 5 Schritte gehst, dann geht's dir gut. Dann hast du dein Leben im Griff, dann brauchst du keine Probleme zu haben. Das ist die skurrile Situation, wir haben Probleme, wir kämpfen mit dem Leben und dann fühlen wir uns auch noch schlecht. Dann haben wir ein schlechtes Gewissen, dann fühlen wir uns schuldig, wir denken, irgendwas mache ich falsch, wenn ich alles richtig machen würde, müsste ich nicht kämpfen. Ne? Du kämpfst und die Gesellschaft sagt, was ist dein Problem? Und wir denken, ja, was habe ich denn falsch gemacht? Weil wir nicht mehr wissen, Teil einer großen Geschichte zu sein, ist, dass es Dinge geben kann, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und das führt zum 4. Merkmal dieser Geschichte. Eine große Hoffnungsgeschichte hat ein Happy End, aber nicht ein Happy End mit im Sinne von ein völliges Ende, sondern ein Ende, was der Beginn von etwas Neuem ist. Sam sagt, aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Aber unsere kleinen, selbstzentrierten Geschichten, wo enden die alle? Die enden alle im Grab. Ohne Sonnenaufgang. Ohne Sonnenaufgang, nur Dunkelheit. Wenn es gut geht, endet das irgendwie im Kreis der Familie und der Freunde. Immer häufiger endet unsere selbstzentrierte Geschichte aber allein irgendwo im Pflegeheim oder auf der Intensivstation. Oder aber auf dem Schlachtfeld, natürlich in der Ukraine oder in Gaza. Da wir das aber nicht ertragen können, und ich weiß, manche von euch denken, oh, jetzt hör aber auf, ihr Rüdiger, ich halte das kaum noch aus. Na, weil wir das kaum ertragen können, schaffen wir uns pseudo-religiöse Ersatzgeschichten. Entweder in Esoterik, voll davon, oder aber auch bei uns im Alltag. Mir fällt das zum Beispiel im Sport total auf. Leverkusen, ne? Bayer Leverkusen gerade. Wenn du da das mal guckst mit dieser Brille, Leverkusen schreibt gerade Geschichte. Ein Ergebnis nach dem anderen für die Geschichtsbücher, ein Rekord für die Ewigkeit. Und du denkst, echt jetzt? Merkt ihr, was die da tun? Man versucht krampfhaft aus einem menschengemachten, einfachen Sport mit so einem blöden Lederball. Die versucht man aufzublasen und aufzublähen, als ob die ewige Bedeutung hätte. Und das sag ich als bekennender Fußballfan. Ich habe sehr gerne Fußball gespielt, ich gucke auch gerne noch Fußball. Aber diese Rekorde, die Bayer Leverkusen gerade macht, und wenn die 100 Spiele führen hintereinander, wo sie nicht verlieren, das interessiert in der Ewigkeit keinen. Es hat keinerlei Bedeutung. Das interessiert in 50 Jahren keinen mehr auf dieser Erde und in Ewigkeit schon gar nicht und Gott auch nicht. Völlig bedeutungslos. Und wir als Menschen sind für eine größere Geschichte geschaffen als für den Sieg eines Trippels meiner Lieblingsmannschaft. Und es scheint mir wesentlich ehrlicher zu sein, mit dieser Sehnsucht nach Ewigkeit so umzugehen wie C.S. Lewis, Autor der Narnia-Geschichten, dadurch bekannt in Deutschland, England, auch sonst total bekannt, Und er sagte, wenn ich ein Bedürfnis in mir entdecke, was nie so ganz auf dieser Welt erfüllt wird, dann scheint die Schlussfolgerung logisch, dass ich letztlich für eine andere Welt geschaffen wurde. Aber diese Welt haben wir uns rauben lassen und stattdessen nehmen wir unsere kleinen blöden Geschichten und versuchen irgendwie die so aufzublasen, dass sie ewige Bedeutung haben können. Und es braucht nicht viel, man kommt rein und dann platzt es. Dritter Punkt, wie können wir jetzt echte biblische Hoffnung wiedergewinnen? Und ich denke, es ist klar, dass wir erkennen dürfen, dass wir eingeladen sind, dass wir Teil einer Geschichte werden können, die wirklich zählt, die wirklich wichtig ist. Auch, wie Sam sagt, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und auch, und das ist wichtig, auch wenn wir merken, uns ist vielleicht nur eine kleine Rolle zugewiesen worden. Ich will euch was sagen. Jeder Mensch auf dieser Erde, jeder Mensch in diesem Raum, wir alle haben nur eine ganz kleine Geschichte. Okay? Und das ist völlig in Ordnung. Versuch nicht, deine Geschichte irgendwie wichtiger zu machen. Die ist klein. Aber die ist wertvoll. Und die ist wichtig. Aber sie ist klein. Und wir sind alle, und mit alle meine ich wirklich alle von uns, alle Menschen auf dieser Welt, egal wo du herkommst, egal wie deine Prägung ist, egal was du bis heute hier getan hast mit deinem Leben, wer du bist und wo du hin willst, völlig egal, wir sind alle eingeladen, dass wir unsere kleine Geschichte hineinlegen in Gottes große Heilsgeschichte. Welche Rolle spielt da Jesus? Bei uns geht es ja viel um Jesus. Jesus ist, wenn du so willst, so der Mittelpunkt dieser Geschichte. Und für uns alle ist Jesus quasi die Eintrittstür in diese Geschichte. Durch Jesus werden wir Teil dieser Geschichte, wenn wir Sünden bekennen, wenn wir uns vergeben wird, wenn wir sagen, okay, die Auferstehung, das soll auch mein Ding sein. Das ist praktisch unser Zugang zu der Geschichte. Aber die Geschichte ist größer als du und dein Jesus. Es ist größer, als dass du und Jesus gute Buddy-Buddy-Time habt. Ist nett, wenn das da ist, aber die Geschichte ist wesentlich größer. Und wir müssen anfangen, auch als Kirche im Westen, wieder mutig und ohne Scham von unserer himmlischen Hoffnung zu erzählen. Von unserer großartigen Zukunft, die auf alle wartet, die in diesem Leben das ewige Leben schon mit Jesus beginnen. Und zwar genauso ohne Scham, wie die ersten Christen das getan haben. Und dann hört sich das so an. Paulus schreibt in einem Brief im Neuen Testament an eine kleine Gemeinde damals, Kolosser 1, Vers 4 bis 5. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Also was haben wir hier? Da ist eine Gruppe von Menschen, die haben lebendigen Glauben und die haben eine echte Liebe. Wir denken, cool, darum geht's ja im Glauben. Warum haben die das? Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Das ist also nicht irgendwas Unsicheres, man weiß nicht ganz genau, ob das jetzt kommt, sondern das ist SMS, ich sitze in Spandau. Ich bin gleich da. Das kommt wirklich. Das heißt, diese Hoffnung hat ganz praktische Auswirkungen auf unser Leben. Und damit ist diese Hoffnung das genaue Gegenteil von dem, was Marx und die Marxisten und Sozialisten eben den Christen vorgeworfen hat. Euer Glaube aufs Jenseits, die Vertröstung aufs Jenseits, das ist wie Opium fürs Volk. Damit macht ihr die Leute nur passiv. Damit vernebelt ihr die Realität. Nein, das ist genau umgekehrt. Wie das C.S. Lewis bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, erst seitdem die Christen weiterhin aufgehört haben, an das Jenseits zu denken, sind sie in dieser Welt so ohne Wirkung. Wer nach dem Himmel strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. Mit einer konkreten himmlischen Hoffnung kommt uns was aus der Ewigkeit entgegen, die unser Hier und Jetzt, unsere Glaube, unsere Liebe kraftvoll verändert. Eine Kirche, die sich nur ums Hier und Jetzt kümmert, nur um gesellschaftliche Themen, aus immanenter Perspektive, die schafft sich selber ab, die wird nach und nach irrelevant. Was ist aber jetzt der Himmel? Das ist natürlich wichtig. Ihr müsst jetzt, okay, wie kann das so konkret werden? Ich kann euch Bücher empfehlen. Beschäftigt euch mit eurer Zukunft, mit unserer Zukunft. Ganz kurz, was ist aber der Himmel und was bedeutet das ewige Leben? Erst einmal, der Himmel ist nicht so, dass wir da praktisch nur geistig, körperlos irgendwie rumschweben. Irgendwelche heiligen, reinigen Geister sozusagen. So, wenn die Bibel von Himmel spricht, meint sie einen materiellen Ort, nämlich eine erneuerte, gereinigte, perfektionierte Erde. Und wir bekommen neue, perfekte Körper. Okay? Ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Sünde. Anders ausgedrückt, ihr müsst keine Angst haben, so schön diese Lobpreiszeiten noch sind, wie wir hier im Gottesdienst haben. Die Ewigkeit, der Himmel ist kein immerwährender Lobpreisgottesdienst. Ist keine ewige Chorprobe, damit wir das Halleluja noch besser hinkriegen. Okay? Sondern es ist ein Ort, an dem wir alles, was wir tun, und wir werden viel tun. Wir werden arbeiten, wir werden spielen, wir werden uns erholen, wir werden essen, wir werden trinken, wir werden feiern. Aber alles das, was wir tun werden, wird Anbetung sein. Alles das, was wir tun werden, wird von Gottes Gegenwart komplett durchdrungen sein. Okay? Das ist das, worauf sich die ersten Christen ganz real gefreut haben. Und das ist auch die Einladung an uns heute, das zu einer realen Hoffnung in unserem Leben zu machen. Oder anders ausgedrückt, dieses Leben ist quasi die Vorstufe des nächsten Lebens oder die Vorbereitung auf das nächste Leben. So, jetzt zum Bibelprojekt. Wie funktioniert das jetzt ganz konkret? Weil das Verwirrende ist ja, im Bibelprojekt werden wir Geschichten aus der Vergangenheit lesen, aus dem Alten Testament. Und jetzt habe ich gesagt, aber die Hoffnung ist ja irgendwie was, was da in der Zukunft kommt. Wie hängen diese Sachen zusammen? Und wir sind heute da so zwischen. Also, erstmal lesen wir von aktuellen Themen damals, die auch heute aktuell sind, die immer, wenn Menschen zusammenleben, aktuell sind. Und das Gleiche lesen wir auch praktisch in alttestamentlicher Version. Da geht es um Vergebung, da geht es um Gerechtigkeit. Man könnte quasi sagen, es geht da um persönliche, psychologische und soziologische Transformation. Es geht darum, dass das Volk Gottes zu dem wird, wie Gott sich das gedacht hat. Wir würden sagen, damit das Reich Gottes Form annimmt und wächst. Okay? Und die Hoffnung funktioniert folgendermaßen. Es wird beschrieben im Alten Testament und Gottes Geist wirkt und Gottes Wort wirkt und die fangen an, Reformen und Transformationen zu erleben. Das Leben erneuert sich. Und dann wird aber auch deutlich, das ist nur der Anfang. Und dann gibt es eine sozusagen prophetische Dimension, eine Hoffnungsdimension, die sagt, wenn Jesus kommt, dann wird es noch besser. Dann erfüllen sich viele Dinge. Und das ist so die Phase, in der wir jetzt leben, wo wir merken, wow, neue Dinge sind möglich. Nach der Auferstehung durch den Heiligen Geist sind neue Dinge möglich. Freiheit und Transformation auf jeder Ebene beginnt. Aber wir merken auch hier, okay, es gibt noch den Next Level. Auch wir haben noch nicht alles. Und die Hoffnung ist, auch aus dem Alten Testament schon, dass es irgendwann in der Zukunft eine Zeit geben wird, wo sich all das, was hier schon angefangen hat, sich dann voll erfüllen wird. Und das hört sich biblisch dann so an. So wird denn von der Hoffnung gesprochen. Einfach ein paar Stellen. Zu einem jungen Mann, sagt Paulus, der junge Mann heißt Titus, in Titus 2,13, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Ist ja für einen deutschen Mann, muss ich jetzt mal zugeben, ein bisschen viel emotionale Superlative. Ne? Voll Sehnsucht, Erfüllung der Hoffnung, höchstes Glück. Ich sage, okay, ja, okay, aber irgendwie richtig, richtig cool. Und das sagt er jetzt einem jungen Mann. Okay, der ist vielleicht 20, wir wissen nicht, wahrscheinlich hat er keine Frau, wahrscheinlich hat er noch kein Haus, wahrscheinlich hat er beruflich noch nichts erreicht, wahrscheinlich hat er noch nicht mal Sex gehabt. So, und dem wird jetzt als das höchste Glück, als das allerbeste Folgendes angeboten. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir denken, ah, mit dieser Wiederkunft, das ist vielleicht für die alten, kranken Leute. Nee, es ist für einen 20-Jährigen, voller Power und sagt, Frau okay, Sex okay, aber das tausendmal besser. Tausendmal besser. Petrus nennt es folgendermaßen: Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Okay, so funktioniert die Hoffnung. Hier fängt es an im Alten Testament, in unserer jetzigen Zeit, Jesus, Heiliger Geist, mehr davon und dann Vollendung, Perfektion. Und das wird geschehen und darauf können wir hoffen. Und deswegen die Schlussfolgerung von Paulus wieder, 1. Korinther 15,58. Und darum, weil das alles stimmt, bleibt standhaft, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. So, und dieser letzte Satz ist mir total wichtig. In Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nicht umsonst, okay? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, steht mit dem Herrn. Das Problem ist, dass gerade wir Frommen, wir haben dann manchmal so Themen und die sind so wichtig und dann setzen wir uns ein für den Herrn. Und dann werden wir so christliche Aktivisten und dann werden wir so ganz wichtig. Und wir sprechen voran und der Herr ist irgendwo da hinten. Der Herr ist nicht mit uns. Wir machen das nicht in der Art und Weise, in dem Weg, in der Beauftragung, in der Liebe mit dem Herrn. Und dann richten wir oft Schaden an oder wir brennen einfach aus. Okay, deswegen ist diese Verbindung mit dem Herrn total wichtig, damit es kein dummer christlicher Aktivismus wird. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist auch, es ist Mühe. Okay, eure Mühe ist nicht umsonst. Der Einsatz in die Ukraine ist kein Wellnesswochenende. Wir kommen in der Nachfolge Jesu an Situationen, die sind absolut anstrengend und überfordernd. Da ist Mühe. Aber in Verbindung mit dem Herrn ist sie nicht umsonst. Warum? Weil wir wissen, dass das, was wir hier anfangen, wird sich da vollenden. Und deswegen bleiben wir dran. Deswegen hoffen wir weiter. Deswegen bleiben wir standhaft, weil wir wissen, dass was wir anfangen, wird da vollendet. Oder aber auch dieses Wort umsonst. Man könnte ja auch was anderes sagen, was im Alten Testament ganz besonders gesagt wird. Du wirst dann nicht beschämt werden. Du wirst dann nicht zu Schanden werden. Das spricht alle die an, wo wir sagen, wir können uns unsere eigene Lebensgeschichte basteln, wir können uns so viel anstrengen und dann am Ende des Lebens merken wir, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Ich bin völlig mittellos und nackt. Ich kann mich eigentlich nur schämen für mein Leben. Und Paulus sagt, wenn du Teil der großen Geschichte Gottes wirst, wenn du alles mit dem Herrn tust, in Verbindung mit dem Herrn, dann ist es nicht umsonst. Dann wirst du nicht beschämt dastehen. Dann wirst du nicht zu Schanden werden. Amen. Ich möchte schließen heute nochmal mit C.S. Lewis. Und zwar seine 6 oder 7, je nach Zählweise, seine Kinderbücher, seine ganze Reihe endet folgendermaßen. Und zwar dann, wenn die Kinder, die werden nach und nach groß und dann werden sie vielleicht auch so alt, dass sie sterben. Und er endet diese ganze Reihe folgendermaßen, und auch das wieder eine super Zusammenfassung von christlicher Hoffnung. Nun erst begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat. Der Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. Deswegen herzliche Einladung an uns alle heute, ganz bewusst deine Lebensgeschichte teilwerden zu lassen von Gottes große Heilgeschichte. Okay? Dass du sagst, okay, ich will nicht mehr nur meine eigene Geschichte schreiben und hoffen, dass sie irgendwann zum Erfolg wird, um dann zu merken, am Ende landet das nur in Schande und Scham. Sondern dass du sagst, nee, ich will ein Charakter, ich will eine Person dieser göttlichen Geschichte werden. Und wenn du das werden möchtest, dann sprich mich nach diesem Gottesdienst an oder sprich die Person an, die du hier kennst und sag, das möchte ich tun. Ich merke, heute ist der Tag. Dann, wie kann ich das machen? Dann hilft die Person dir. Oder aber du hast das irgendwie schon gemacht und du sagst, ich will das auch öffentlich bekennen. Dann ist die Taufe genau der richtige Ort dafür. Die nächste Taufe ist am 2. Juni, vielleicht dann auch als öffentliches Bekenntnis, meine Geschichte ist die Geschichte von Jesus geworden. Meine kleine Geschichte ist nun Teil der großen Heilsgeschichte Gottes. Herzliche Einladung dazu. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mit mir beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für die Einladung an mich, Teil deiner großen, herrlichen, ewigen Heilsgeschichte zu werden. Und ich möchte dich um Vergebung bitten, dass ich bisher in meinem Leben so viel Zeit, so viel Energie, so viel Geld verschwendet habe, um meine eigene Geschichte großartig werden zu lassen, um meine eigene Geschichte zum Erfolg zu führen. Ich bitte dich um Vergebung. Ich habe erkannt, diese Geschichte führt zu nichts. Sie hat kein Happy End. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich einlädst, meine Geschichte beiseite zu legen und mit dir an deiner Geschichte weiterzuschreiben. Herr, ich habe das nicht verdient. Ich will dir auch keine Vorschriften machen, wie die Kapitel dann weitergehen. Ich vertraue dir. Es ist deine Geschichte. Du bist Anfang und Ende dieser Menschheitsgeschichte. Du bist Anfang, Mitte und auch Ende meiner Lebensgeschichte. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich lobe und preise dich. Amen.